Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Hallo und willkommen zur Jubiläumsausgabe. 3 Jahre Walkman-Podcast. 3 Jahre Walkman-Podcast bedeutet 163 Episoden per Audio auf Apple und Spotify und über 100 Videos auf YouTube mittlerweile. In der aktuellen Folge, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Erstmal kommen wir auf die Folge davor. Das ist die Folge mit Florian Böhme und Laufen am Gardasee. Es wird eine sehr Urlaubs- und Nah- und Fernreisen trächtige Episode, besonders der Vorspann jetzt. Florian Böhme läuft am Gardasee, wer die Folge versäumt hat, nachhören. Ich habe mich kurz und spontan entschlossen, mit Florian im Herbst das nächste Lauf- und Wanderevent mitzumachen. Und scheinbar kam die Folge auch so gut an, dass ich auch schon der eine oder andere von meinen Hörern, Hörerinnen, sogar tatsächlich angemeldet hat, was auch zu der Einladung jetzt der Grund ist. Wer also mitlaufen möchte oder mitfahren möchte zum Gardasee, ich werde eine Fahrgemeinschaft bilden und nein, das ist keine bezahlte Werbung, ich werde natürlich meinen Start, meinen Aufenthalt da unten genauso bezahlen wie jeder andere. In der darauffolgenden Episode, also nicht in der, die ich gleich zum Schluss noch ankündigen werde, habe ich ein Gespräch, da geht's auch wieder in die Ferne, ein Gespräch mit Sascha Kramm, dem Extremläufer, dem Extremwüstenläufer und dem Herpiologen Patrick Wenke. Beide schon bei mir mehrfach im Podcast zu Gast. Auf einem Event eines Privatsenders in Köln wäre es gewesen, haben die beiden sich ebenfalls getroffen und dann spontan entschieden, Patrick wird Sascha begleiten nach Bhutan ins Land des Glücks. Der Herpiologe im Land des Glücks, eine besondere Folge, nachhören. Ungefähr vor 2 Monaten war die drin. Beide haben also Bhutan überstanden, beide haben Bhutan gerockt. Dieses 6-Tage-Event über 200 Kilometer mit wahnsinnig vielen Höhenmetern. Beide haben es geschafft. Beide sind an ihre Ziele zumindest mal rangekommen und entsprechend happy auch wieder zurück. Also nach Bhutan in der nächsten Woche, in der jetzigen Folge, geht es ebenfalls in die Ferne und zwar nach Thailand. Dort lebt Jürgen Zeck, Deutschlands Vorzeige, Nummer 1 Triathlet der 80er, 90er und bis in die 2000er Jahre. Mit Jürgen Zeck verbindet mich indirekt eine kleine Geschichte, weil er hat so meine Triathlon-Karriere in Anführungszeichen immer so ein bisschen begleitet, weil es gibt immer so Leute, an denen man sich auch so ein bisschen orientiert. Also die Folge mit Jürgen Zeck jetzt direkt im Anschluss. Ein Gespräch über seine Geschichte und über sein Training in Thailand in der nachfolgenden Episode. Viel Spaß und alles Gute, wer ist da? Meinen heutigen Gesprächspartner möchte ich erst einmal ganz kurz vorstellen. Er war Duathlon-Weltmeister 1992, 1997 Zweiter bei der Ironman World Championship, gewann insgesamt 7 Ironman-Rennen, 89, 94 bis 96, 1998 bis 2001 und kam 8-mal beim Ironman Hawaii in die Top 10. Er war deutscher Meister im Triathlon auf der Kurzdistanz, Weltmeister im Duathlon auf der Langdistanz 92 und bildete mit Wolfgang Dittrich und Dirk Aschmonait die Big Three auf der Ironman-Distanz Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Gut, 14 Jahre lang deutsche Bestleistung auf der Ironman-Distanz, die erst dann 2011 von Andreas Rehlert geschlagen wurde, um ein paar Sekunden. Und dann 11 Jahre lang hat er die Teilstrecken-Weltbestzeit im Radfahren auf der Ironman-Distanz gehalten. Beim Ironman Austria in, wann war denn das, 2000?
2001.
Fuhr die weltweit schnellste Zeit eines Athleten bei einem Wettkampf über diese Distanz und die Radzeit in Klagenfurt, der gibt damals beim Ironman Austria, war 4 Stunden, 14 und 54 Sekunden. Ja, und bis dahin die weltweit drittschnellste auf der Distanz. 2015 war er nochmal beim Ironman Hawaii und Dritter in der Altersklasse, 50-54. Und seit einigen Jahren lebt er in Phuket in Thailand, ist dort Coach, Trainer und fühlt sich ganz offensichtlich auch dort pudelwohl. Heute habe ich ihn im Gespräch, im Zoom-Gespräch. Herzlich willkommen, Jürgen Zeck. Das ist mir wirklich, ich will nicht schlagen, aber es ist mir echt eine Ehre.
Okay, vielen Dank, Ralf. Danke.
Jürgen, ich habe dich vorgestellt, du warst viele Jahre ja der Triathlet, der deutsche Triathlet, der Vorzeigeathlet hier im Triathlon. Du warst so die Figur, an der sich damals so die Ausdauersportler, wie ich auch so ein bisschen, wie ich sagen, du warst so ein Idol für uns. Ich habe dich auf vielen Wettkämpfen getroffen, immer oder oft an derselben Stelle, du auf dem Weg ins Ziel, 3 Kilometer bis zum Ziel in Rot beim Ironman und ich gerade auf dem Weg zum Marathon. Ich weiß nicht, ob du das ungefähr nachvollziehen kannst. Das ist, wäre ich ein Autofanatiker oder einer, der Autorennen fährt und starte dann auf einmal in einem Rennen mit Michael Schumacher. So war das für uns damals. Wenn wir in Rennen gestartet sind, wo dann die ganzen Größen, die deutschen Größen, europäischen, die weltweit stärksten Triathleten gestartet sind und dann kamen die einem entgegen und haben vielleicht sogar noch gegrüßt oder ja, war eine tolle Geschichte. Wie empfindest du denn so im Nachhinein diese Zeit? War das eine andere Zeit im Triathlon als heute?
Ja, es war eine andere Zeit, aber ich meine, die Tatsache, dass die Profis mit den Age-Gruppern alle zusammen an den Start gehen, das gab es ja von Anfang an. Und das ist ja eigentlich das Besondere bei uns im Triathlon. Also da gab es ja keine getrennten Tage, sondern es ist alles zusammengestartet worden. Okay, es gibt jetzt getrennte Startgruppen, aber ganz früher war es ja eine Startgruppe. Du konntest dich also in die Startreihe stellen, direkt neben Mark Allen oder neben Wolfgang Dittrich oder neben mir. Und das war ja alles möglich damals. Und heute gibt es halt getrennte Startgruppen. Aber das ist halt das Schöne am Triathlon. Mir ging es ja genauso. Als ich ja anfing im Triathlon, war ich ja auch ja nur der lokale Bub. Und als ich das erste Mal nach Hawaii kam, dann war ich dann auch das erste Mal mit Scott Tinley und Dave Scott und Mark Allen in einer Reihe. Da habe ich natürlich auch alle verehrt. Und das war für mich das Größte, mit den großen Namen am Start zu sehen. Also ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast, weil ich habe das mich genauso gefühlt damals.
Du sagst, du hast als kleiner Bub angefangen, du bist ein paar Jährchen jünger als ich, du bist unter 60, 57. Aber wann war das denn gewesen? In den 80ern oder
70ern? Ich habe 1983 meinen ersten Triathlon gemacht und ich war vorher Mittelstreckenläufer, also 800 Meter, 1500 Meter Crossläufe, war auch mit der Mannschaft Junioren-Crossmeister mal. Und ich war dann verletzt, hatte eine Achillessehnenverletzung und der Arzt riet mir zu einer Pause. Sagte, du hast eine Achillessehne wie ein alter Mann, du musst mal 2-3 Monate komplett pausieren. Und die Pause habe ich dann halt genutzt zum Fithalten übers Radfahren. Das Radfahren war aber eine ungeliebte Sportart für mich. Ich habe mich da gequält, der Hintern hat wehgetan, die Beine haben wehgetan. Und ich habe mich da durchgebissen und dann war irgendwann im Frühjahr die Verletzung überstanden. Ich konnte wieder anfangen mit dem Lauftraining. Aber da kam was dazwischen. Und zwar wurde der erste Koblenzer Triathlon angekündigt. Das war eine der ersten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland, 1983. Und ich dachte, ach, jetzt habe ich Radfahren trainiert und Laufen, da bist du ja so gut. Und das Schwimmen kannst du auch noch lernen. Also ich habe mich dann 6 Wochen vorher angemeldet. Habe dann 6 Wochen vorher auch autodidaktisch mir das Schwimmen beigebracht, also das schnelle Kraulschwimmen.
Autodidaktisch?
Ja, ich habe einfach geguckt, wie schwimmen die anderen vom Stil her und habe dann das Trainingswissen, was ich über Mittelstreckenlauf hatte, dann übertragen auf das Schwimmtraining. Also ich habe von Anfang an gewusst, ich muss Intervalle schwimmen. Und das war dann schon damals, obwohl ich ja nicht vom Schwimmen kam, schon strukturiert, also 200, 300 Meter warm schwimmen, 10 mal 100 Meter mit kurzer Pause und dann nochmal 2 mal 50 Sprint maximal ausschwimmen. Das war so ein typisches Training und das war ja auch nicht verkehrt. Und habe dann meinen ersten Triathlon, den Rhein-Mosel-Pokal in Koblenz, 33, dann sofort gewonnen, gesamt. Und das war eine kurze Distanz, 500 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen. Und ich kam ins Ziel und das war ja einfach nur als verrückte Idee, als Experiment gedacht. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, vergesst das Laufen, also das reine Wettkampflaufen. Triathlon, das ist jetzt meine neue Sportart, das macht viel Spaß. Ich fühlte mich körperlich viel besser. Und mir hat auch diese Atmosphäre gut gefallen am Anfang. Das waren ja alles Verrückte und wir waren alles Pioniere. Und es kamen aus allen möglichen Sportarten die Verrückten angetanzt. Und es war einfach eine ganz tolle Zeit damals.
Das kann ich so, ein bisschen ergänzen. Der erste Triathlon, den ich gesehen habe, wo ich allerdings noch nicht aktiv war, das war 88 in Rot, bei dieser Premiere vom Ironman in Europa. Und das war für mich vollkommen unvorstellbar. Es war knallheiß, es war unglaublich heiß. Wir sind da, das Schwimmen morgens mit der Moderation von dem Harry Weinfort. Es war einfach toll, es war so eine ganz komische Situation. Das Wasser hat gebrodelt, da kam der Dampf hoch, das Licht kam dann rein, hat sich da drin gebrochen. Und dann auf der Radstrecke, wir haben als Zuschauer uns schon fast zu Tode geschwitzt. Und die sind da mit ihrem Tempo da lang gefahren. Und da habe ich wortwörtlich auch gedacht gehabt, Mann, sind die verrückt, das mache ich auch. Und das war mit dem Verrücktsein. Aber das war irgendwie ansteckend. Und ja, ein paar Wochen später kam mein erster Triathlon. Und das war, ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das war dieser Fun-Faktor, ne? Der war enorm groß, egal wie schwierig das war. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja.
Mein erstes Erlebnis mit Ironman war so auch im Fernsehen. Ich habe damals 1983 den Wettkampf von 82 gesehen, wo Julie Moss in Führung liegend über die Ziellinie gekrabbelt ist. Mhm. Und ich war einerseits fasziniert, aber andererseits habe ich gesagt, sowas Verrücktes mache ich nie. Mhm. Ein paar Monate später habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und dann war immer noch so die Devise, naja, die Kurzstrecke und maximal die Mittelstrecke, das kann man ja noch machen, aber Hawaii ist was für die Verrückten. Und dann kam dann genau 1988 der Moment, wo Roth das erste Mal Ironman-Veranstalter war. Ich war damals noch Kurzstreckenathlet. Ich weiß, am selben Tag war das, glaube ich, Deutschland-Cup-Finale in Herlatshofen. Und ich habe das Rennen gewonnen. Und die ganze Triathlon-Szene in Deutschland hat nur über Dirk Aschbeneit gesprochen, weil er Zweitplatzierter war beim Ironman in Roth. Und das hat mich so gewurmt, dass ich gesagt habe, diese Ironmänner, die kriegen die ganze Aufmerksamkeit. Der Aschbeneit hat ja sonst keine Chance gegen mich, dachte ich damals. Und habe mich dann entschieden, 1989 mich für Hawaii zu qualifizieren. Das war dann in Rot damals über die verkürzte Distanz. Es war keine volle Distanz. Bin dann 1989 das erste Mal nach Hawaii, habe dann in San Diego in Kalifornien trainiert, konnte sehr viel mit Mark Allen trainieren, der ja auch dann gewonnen hat in Kona. Und es war einfach nur als einmal gedacht, ich mache einmal Hawaii mit, um das abzuhaken. Aber als ich dann das Rennen erlebt hatte, das war so eine tolle Atmosphäre. Das war so ein Miteinander von den internationalen Athleten aller Altersstufen, dass ich gesagt habe, das ist meine Zukunft im Triathlon, das ist meine Heimat, Ironman in Hawaii.
Aber bis dahin hast du es noch gar nicht so richtig nicht für voll genommen, aber das war noch nicht so das Ziel irgendwie. Du nimmst an dieser Weltmeisterschaft teil, bist auf Hawaii und dann kam erst so der rote Faden oder der Wille, hier mache ich weiter.
Genau, ich bin ja aufgewachsen als Leichtathlet oder geht man halt den Weg über die Verbände, dann macht man die Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, die Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften. Und dieselbe Einstellung hatte ich auch im Triathlon. Ich war dann Nationalmannschaft, DTU, und habe mich dann auch qualifiziert für die internationalen Meisterschaften. Das war für mich das A und O des Triathlons. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, die breite Masse, die Medien, die gucken ja alle nur nach Hawaii. Und deswegen war für mich so die Entscheidung gefallen, mach das Ding einmal mit, um den allen zu zeigen, dass es auch kannst. Und dann gehst du wieder zurück zur olympischen Strecke und machst wieder Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und das kam alles ganz anders. Also dieses Erlebnis in Hawaii hat eigentlich mein Werdegang im Triathlon total auf einen anderen Weg gebracht. Also adios DTU, adios Nationalmannschaft, nur noch Ironman.
Ja gut, ich kann es so weit nachvollziehen. Mein erster längerer Triathlon war dann auch in Rot 89 gewesen, also bei dieser verlängerten Mitteldistanz. Und das war auch ähnlich, da ist so ein richtiges Feuer entstanden. Und das war, ja, man hat einfach gemerkt, das ist eine ganz andere, die Leute sind anders, sie sind nicht so verbissen wie beim Laufen. Beim Laufen kam mir das damals so über die 10 Kilometer oder Halbmarathon, kam mir immer so ein bisschen viel zu ernst vor. Und, beim Triathlon hatte ich das Gefühl, vielleicht nicht ganz vorne, da war ich ja nie. Aber so da, wo ich jetzt rumgegurkt bin, das war immer so eine Gemeinschaft irgendwie. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war eine komplett neue Welt und hat riesen Spaß gemacht.
Ja.
Du warst damals, nachdem du dich entschieden hast, dann da ein bisschen weiterzumachen, warst du auch so ein bisschen in der Werbung aktiv. Das, was mir immer im Hinterkopf geblieben ist, das waren diese Räder, mit denen du gefahren bist. Das war diese eine Radmarke, wir hatten vorher schon mal kurz drüber gesprochen, Kestrel. Die hatten so einen ganz ausgefallenen Rahmen, der hat so ein bisschen sich deutlich unterschieden von diesen Stahlrahmen, die wir alle noch gefahren haben. Und was war das nochmal für ein Material? Der war relativ breit, vom Rahmen her, der sah ganz optisch ganz anders aus, irgendwie viel gefährlicher, war knallweiß. Zumindest sind die Dinge, die ich gesehen hatte, aber ich glaube, du hast auch einen weißen gefahren damals, ne?
Ja, das war so einer der ersten Composite-Carbon-Rahmen im Aero-Design. Das war der Kestrel 4000er und kurz danach gab es auch noch den Kestrel 40K. Das war dann ein 26-Zoll-Fahrrad. Und das bin ich auch mal kurz gefahren. Und danach kam mir meine Zeit als Quintana Roo-Radfahrer. Ich hatte dann auch einen Großhandel zusammen mit Roman Arnold und Frank Arnold. Also Roman Arnold, der Besitzer von Canyon. Und haben dann Sportartikel importiert, unter anderem auch Fahrräder. Deswegen dann Quintana Roo als Produkt, was wir vertrieben haben. Und ich bin das dann zwangsläufig gefahren. Das waren dann 26 Zoll Laufräder. Mhm. Und dann hatte ich dann 1993 meinen ersten Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme, Ausfallerscheinungen. Und mein damaliger Sponsor, der Herr Hochschorner, Cyclosport aus München, das war der Importeur von Softride. Und der hatte mich angeschrieben und sagte, hier, ich habe die Lösung für dich, ich schicke dir mal ein Rad rüber, fahr das mal zum Testen. Und das war ein Fahrrad, wo Sattelstütze gefehlt hat und Sitzrohr gefehlt hat. Und obendrauf war eine Carbonschwinge. Und das hat alle Schläge weggedämpft. Es war also für den Rücken extrem schonend. Und ich kam damit gut zurecht und bin dann die restlichen Jahre meiner Triathlon-Karriere, es waren noch 13 Jahre als Profi, bin ich dann auf Softride gefahren. Und dann erst später auf Canyon umgestiegen als Age-Grober, als Amateur. Also
die Softride kann ich mich auch noch so grob drin erinnern. Das sah doch immer so aus, als ob das praktisch die Stange nach vorne durchgeht, bis Richtung Vorderrohr. Und du hast da mehr oder weniger so freischwingend auf dieser Stange gesessen. Da habe ich mich immer gefragt, wie sowas funktioniert, wenn du mal durch ein Schlagloch fährst, ob da nicht das ganze Gewicht dann durchkracht und du landest mit einem Schlag auf dem Hinterrad. Mein Bobbes, das war immer so meine Befürchtung gewesen. Aber das hat
nee, es war ganz anders. Es war so, dass alle Unebenheiten weggedämpft wurden. Also es war wie jetzt ein gut gedämpfter 500er Mercedes. Man ist also wirklich über die Schlaglöcher ganz bequem drüber gefahren.
Aber diese Firmen, so Kestrel oder Softride, gibt es die heute überhaupt noch? Also
Softride gibt es nicht mehr. Kestrel, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Quintana Roo gibt es noch. Und ich bin da zwischenzeitlich auch mal Müsing gefahren. Das war eine deutsche Firma aus der ehemaligen DDR. Und ganz früher Somek gefahren, das lief über Radsport Arnold, Roman Arnold, der italienische Räder importiert hatte. Dann war Rossin, ich hatte einen Profivertrag mit einem Triathlon-Team, das hieß Winning Club. Da war auch der Dirk Aschbeneit drin und der Rob Barrell, Karl Blondel, Glenn Cook, das waren alles frühere Weltklasse-Athleten. Und da hatten wir Rossin als Sponsor. Also ich habe schon einige Radmarken durch, aber Softride war das, wo ich 13 Jahre nonstop am Schluss gefahren bin und was auch zwangsläufig für mich das einzigste Rad war, was ich damals fahren konnte. Ich hätte die Umfänge 800 Kilometer in der Woche auf einem Stahlrahmen gar nicht fahren können. Also Softride war einfach rückenschonender.
Okay. Du hast ja irgendwann dann deine sportliche Karriere hier in Deutschland beendet. Wann bist du dann nach Thailand gekommen und vor allen Dingen, wie bist du denn auf Thailand gekommen?
Okay, das kam mir schon viel früher. Also ich wurde 1994, nachdem ich dann bester Europäer war in Kona, im vierten Platz, schon mal eingeladen worden nach Phuket zum Laguna Phuket Triathlon. Es war ein Wettkampf mit großer weltweiter Fernsehübertragung, mit den besten, vielen Top-Athleten, viel Preisgeld. Und ich habe es abgelehnt, weil ich kam gerade aus Hawaii zurück und hatte die Schnauze voll von Hitze und Luftfeuchtigkeit. 1995 kam die zweite Einladung. Ich hatte zugesagt, aber dann ist dann in dem Monat mein Vater gestorben. Im nächsten Jahr kam dann die dritte Einladung, 96. Und da habe ich mich gerade frisch in ein Mädel aus Hawaii verliebt und bin dann lieber nach Hawaii zurückgeflogen. 1997 kam die vierte Einladung nach Thailand. Und dann dachte ich, das gibt's ja nicht. Da ist ein Veranstalter, dem habe ich jetzt dreimal abgesagt. Und die laden mich dennoch immer ein und bleiben immer freundlich. Jetzt musste einfach hin, das aus Höflichkeit. Und ich war kein großer Asien-Fan. Ich hatte viele Vorurteile. Ich hatte immer die Bilder im Kopf von Hitze, Luftfeuchtigkeit, überfüllten Städten, Chaos auf dem Straßenverkehr, viel zu scharfes Essen, Durchfallerkrankungen, da wird man ja krank und Malaria und was, das war alles Vorurteile. Und als ich da war, war alles ganz toll. Natürlich, ich war dann auch untergebracht in einem Fünf-Sterne-Hotel, das ist immer ganz toll. Und war dann 97, 98 als Profiathlet dort am Start bei einer hervorragenden Veranstaltung, top organisiert. Mike Pick ist gestartet dort, Craig Welch, Spencer Smith, Simon Lessing, Mark Allen. Also wirklich Paul and Libby Fraser, viele große Namen. Und als ich das zweite Mal da war, kam ich zurück nach Deutschland und dann wurde mir bewusst, dass ich Thailand gar nicht richtig kennengelernt habe. Ich habe zweimal in einem Fünf-Sterne-Resort gelebt, habe ein Weltklasse-Event mitgemacht, aber das richtige Thailand habe ich gar nicht gesehen. Und habe dann spontan entschieden, nochmal zurückzufliegen und einen Monat lang Thailand zu erleben als Backpacker, also nur in billigen Hotels. Auch durch die Landschaft gereist, auch in den Norden nach Chiang Mai, auch hoch nach Mae Hong Song und die kleinen Dörfer alle abgeklappert. Und dann habe ich erst gemerkt, wie schön das Land ist und wie nett die Leute sind. Und alles, was ich vorher nicht gemacht habe, war alles plötzlich ganz toll. Und dann hatte ich dann Thailand entdeckt als Trainings- und Urlaubsdestination während meiner Profikarriere. Und als ich dann aufhörte mit dem Sport, kam dann 2010 ein Jobangebot, dort die Triathlon Akademie eines riesengroßen Sport. Das gehörte damals einem Deutschen, Klaus Heppen. Und da habe ich zugesagt, die Idee war einfach, das mal für ein Jahr zu machen. Aus dem Jahr wurden dann mittlerweile 12 Jahre. Mittlerweile habe ich mich aber getrennt von Tanya Pura und mache jetzt unter dem Namen Z-Coaching Phuket mein eigenes Training und das ist recht erfolgreich.
Das Z-Coaching machst du aber auch jetzt schon, wie lange, 7, 8 Jahre oder 6 Jahre?
Das habe ich angefangen im Spätsommer 2015 und das ist eigentlich ein Gruppentraining für ambitionierte Amateursportler bis hin zum Profisport. Ich biete 13 Trainingseinheiten an pro Woche. Wir schwimmen 5-mal die Woche, wir fahren 4-mal die Woche Fahrrad und laufen 4-mal die Woche. Und da kommen halt 500 bis 600 Leute im Durchlauf pro Jahr zum Training aus der ganzen Welt. Wir hatten auch Profis da. Patrick Lange war schon 2-mal da. Michael Rählert kommt jedes Jahr. Wir hatten auch Blumenfeld und Gustav Iden vor Covid bei uns. Und
da fehlt ja nicht mehr viel. Bei dem, was du jetzt alles aufgezählt hast, was da so in diesem Jahrzehnt, diesen 12 Jahren, was da dabei war, da hast du ja die ganze Hitliste von oben nach unten eigentlich mit dabei gehabt, oder?
Genau, wer einmal in Phuket war, der kommt doch gerne wieder. Und es ist auch ein gut gehütetes Geheimnis. Also die Leute wollen gar nicht so viel davon erzählen, weil die wollen ja gar nicht, dass zu viele Leute da hinkommen, dass es so wird wie Mallorca. Wir können auch, also ich jetzt als Z-Coaching, wir können auch nicht viel mehr Leute verkraften, weil wir haben halt nur ein Schwimmbad, das ist ein 25-Meter-Becken, wunderschön. optimal temperiert, 27 Grad mit einem Dach drüber. Ist zwar draußen, aber das Dach schützt einen vor der Sonne. Das braucht man in Thailand. Und da haben wir halt nur Platz für 30 bis 35 Leute. Also beim Schwimmtraining sind wir recht limitiert. Und beim Radtraining und Lauftraining können wir ein paar mehr Leute verkraften. Aber wenn dann schon 50 Leute kommen würden beim Radfahren, das wäre auch schon eine recht große Hausnummer.
Also ich habe mir die Videos in den letzten Jahren ja immer angeguckt, die du mal so veröffentlichst auf deiner Facebook-Seite. Da bist du, glaube ich, am präsentesten. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da kommt schon so ein richtiger Spaß beim Training mit rüber. Scheint Fun zu machen. Jetzt habe ich aber gesehen, beim letzten Video, das ich mir angeguckt habe, du hast eins, was so ein bisschen das ganze Training umreißt, so in 3-4 Minuten. Und das endet dann mit dem Satz, it's not a honeymoon. Also es ist definitiv kein Kindergeburtstag, den du da anbietest. Wer zu dir kommt nach Thailand, weil er da trainieren möchte, der muss auch trainieren. Also von wegen nur hinten nur am Pool sitzen und zugucken, wie die anderen schwitzen, geht nicht. Da wird schon richtig gekeult.
Ja, genau. Also ich meine, wer hinkommen will und will nur Spaß haben, der kann natürlich auch mitmachen. Aber wir haben schon ein straffes Programm und wir fangen auch sehr früh an. This is not a honeymoon. Das heißt ja, das sind keine Flitterwochen. Das heißt, da wird nicht ausgeschlafen, da wird nicht rumgetrödelt morgens, sondern ich stehe um 5.30 Uhr auf und wir haben um 6.30 Uhr unser erstes Radtraining morgens. Das muss man auch so machen wegen der Hitze. Es wird dann ab 10 Uhr, 11 Uhr doch extrem warm. Wir versuchen das Training zwischen 10 Uhr und, sag ich mal, 4.30 Uhr nachmittags zu vermeiden, wegen der Sonne und der Hitze. Aber morgens und nachmittags ist okay. Und das ist natürlich dann ein Schocker für die Europäer, gerade für die Deutschen, die gewohnt sind in Mallorca. Erstmal ausschlafen, erstmal langes Buffet genießen, Frühstücksbuffet. Und bei uns ganz früh morgen vor Sonnenaufgang musst du aufstehen. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann sitzen wir auf dem Fahrrad.
Ich habe dich ja nochmal live gesehen. Bei YouTube kann man es jetzt sehen, mein Finisher-Shirt von 2014. Du warst 2014 auch in Rot und hast damals eine Gruppe aber begleitet. Also du hast jetzt nicht auf Pokal oder was dann gezielt, sondern du hast gesagt, ich begleite eine Gruppe von Sportlern, die du aus Thailand mitgebracht hast und die dann dort ebenfalls über die Langdistanz sich gekämpft haben. Da waren ja auch, also ich sag mal, was ich gesehen habe, waren natürlich auch einige richtige Amateure mit dabei, aber auch so ein paar, die richtig Gas gegeben haben. Gehört das bei dir immer mit dazu, dass du dann sagst, du machst einmal so einen richtigen Hammer-Wettkampf so als Saisonhöhepunkt oder wie läuft das?
Ja, ich sag mal so, jetzt bin ich so im Alter, wo es keine volle Distanz mehr sein muss. Ich fahre jedes Jahr nach Rot und bin dort Betreuer und Zuschauer, weil es einfach die tollste Veranstaltung ist. Aber irgendwann ist aber Schluss mit der langen Strecke. Aber ich mache immer noch einen Triathlon pro Jahr mit. Das ist dann in Phuket, unser lokales Event, dieser Laguna Phuket Triathlon oder wir sagen LPT. Und dort starten auch immer ein paar Profis. Und das ist eine anspruchsvolle Strecke. Es sind 1,8 Kilometer Schwimmen, 55 Kilometer Radfahren, aber mit ein paar steilen Rampen bis zu 25%. Und dann laufen 12 Kilometer, auch ein bisschen anspruchsvoll. Und das ist bei mir vor der Haustür. Da machen 70, 80 Athleten mit, die bei mir trainieren. Und da rappel ich mich dann nochmal auf und gewinne dann auch meine Altersklasse. Aber für die anderen Wettkämpfe, da bin ich dann nur als Zuschauer da oder als Betreuer meiner Athleten.
Aber das machst du weiterhin, also dann Rot ist jetzt wieder in 4 Wochen ungefähr. Da bist du wieder hier in Deutschland oder stehst du dann auch irgendwo am Rand und feuerst die Leute an oder fährst mit oder wie machst du das bei deiner Gruppe? Genau.
Ich bin jetzt schon seit einer Woche in Deutschland und Rot ist so das erste Rennen, wo ich hinfahre. Ich habe da ein paar Athleten am Start, die bei mir in Phuket trainiert haben und auch einen Jugendlichen, der dann beim Jugendtriathlon am Freitag mitmacht. Und bin ja seit 1985 jedes Jahr bei derselben Gastfamilie, bei der Familie Müller. Und freue mich auch, die jedes Jahr zu sehen. Die kommen noch ab und zu mal nach Phuket, mich zu besuchen. Also ich bin ja da richtig adoptiert worden von der Familie. Und irgendwie, ich denke, ich schulde es auch der Veranstaltung. Also ich habe da meine größten Erfolge gehabt und habe meinen Namen aufgebaut und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und die Familie Walzhöfer macht ja auch einen ganz tollen Job als Veranstalter. Und das ist einfach ein Highlight, da muss ich hin. Also ich muss in Rot auf jeden Fall an der Strecke stehen und freue mich, wenn ich dann auch bei den Teilnehmern Leute erkenne, mit denen ich früher schon Triathlon gemacht habe, oder wenn es halt Leute sind, die ich auch trainiere, natürlich dann auf jeden Fall.
Boris Becker hat mal gesagt, Wimbledon ist mein Wohnzimmer. Ist bei, schon mal mit Rot bei dir auch so ein bisschen so ähnlich?
Genau, Rot ist immer noch Rot. Das war schon von Anfang an, haben die Messlatte hochgelegt bezüglich Veranstaltung, Professionalität. Aber das Wichtigste ist das Familiäre der Veranstalter, die Atmosphäre, die sie kreieren, und dass die ganze Community, also der ganze Umkreis von Rot, an der Veranstaltung teilnimmt. Mhm. Als Beispiel, Frankfurt ist auch ein tolles Rennen, auch gut organisiert, aber den Frankfurter juckt es überhaupt gar nicht, was da passiert. Die stören sich nur, dass die Straßen gesperrt sind, aber in Rot ist jeder involviert. Jeder kriegt mit, was los ist. Jeder liest die Zeitung, jeder kennt die großen Namen. Und das ist einfach das Besondere an Rot.
Das stimmt. Du wirst auf der Strecke, ich habe 8-mal teilgenommen in Rot, und du wirst von vorne bis hinten, ja gut, beim Schwimmen ist ein bisschen schlecht, aber du bist auf der Radstrecke und beim Laufen immer umgeben von Leuten. Alles klatscht, die rufen deinen Namen, die schauen nach, wer kommt mir da entgegen, und die feuern dich an. Das ist unglaublich, ne? Das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre.
Ja, man hat das Gefühl, in Rot ist jeder Triathlon-Experte.
Ist wahrscheinlich auch so, ja. Ja. Prima. Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen, was ich jetzt nicht erwähnt habe? Habe ich was vergessen?
Ja gut, wir können noch ein bisschen über Puckett reden, über das Training. Also es ist schon leistungssportorientiert, vor allen Dingen für die Leute, die aus der Region kommen. Also wir haben uns jetzt sehr konzentriert auf die jungen Teenager, die dann, also Thailand und die ganzen Länder in Südostasien, die sind ja einfach nur drittklassig, muss man sagen, im Welttriathlon. Und ich versuche die Jungs jetzt Schritt für Schritt ranzuführen, dass sie ein bisschen mithalten können. Und mittlerweile haben wir nicht nur Zulauf aus Thailand, sondern wir haben auch die besten Triathleten aus Vietnam, aus Indonesien, die dann zu uns zum Training kommen. Also wir sind jetzt in ganz Südostasien sozusagen Triathlon-Stützpunkt. Wir sind auch vom Verband anerkannter Stützpunkt. Also mein Z-Coach in Phuket ist gleichzeitig auch Thailand Training Center. Deswegen bin ich ganz gespannt, was die Zukunft bringt. Wir haben auch jetzt eine Stiftung gegründet, um junge asiatische Athleten zu unterstützen, dass bei denen mal Sportmaterial kaufen können oder auch die Reisekosten erstatten können. Weil wenn es ein junger Thailänder, der 17, 18 Jahre ist, nach Japan fliegt, wie jetzt in ein paar Wochen zur ITU World Championship der Jugendlichen, dann kostet das den Jungen ungefähr 1.000 Euro, und das ist für einen normalen Thailänder schon sehr viel Geld. Und da kann dann unsere Stiftung, die wir jetzt gegründet haben, doch schon viel helfen.
Klasse.
Das finden wir auch bei Facebook, also entweder Z-Coaching Phuket, das ist unsere Trainingsplattform, und dann haben wir noch eine, die heißt dann Z-Coaching Foundation.
Beides über Facebook.
Genau.
Letzte Frage. Zack Attack, wo kam denn der Name damals her?
Ja, die ganzen markanten Sprüche, die kommen eigentlich durchs amerikanische Fernsehen. Das war ja immer von NBC übertragen, beziehungsweise das kam ja ein paar Wochen später in einer 90-minütigen Show. Das war ja fast wie ein Kinofilm. Und der Moderator hatte dann irgendwann, als ich dann das Übliche gemacht habe, ich kam halt etwas weiter am Schwimmen zurück und bin nach vorne gefahren, habe mir dann von hinten die Spitzengruppe angeguckt und bin dann oft mit einer Attacke oder einem Schwung an einer Athleten vorbeigefahren, oft noch mit einer Handbewegung, um den Jungs zu sagen, gib's auf, versuch's gar nicht dran zu bleiben. Und dann sagte dann der NBC-Reporter, ja, das war jetzt eine Zack-Attack. Aber es gab auch ganz andere Sprüche. Ich erinnere mich, als ich dann als Erster vom Rad stieg und dann, das war 1998, glaube ich, ich hatte 4 Minuten Vorsprung beim Wendepunkt Radfahren, hatte dann platten Reifen, bin aber immer noch als Erster vom Rad gestiegen und beim Laufen nachher elendig eingegangen. Ich musste die letzten 12 Kilometer gehen, und dann sagte dann der NBC-Reporter, Jürgen Zeck sizzles on the bike, just to get fried on the run. Also es gab dann schon ein paar ganz lustige Sprüche.
Ja, die hängen dann fest, ne? Jürgen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ralf, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Ebenfalls viel Erfolg in Rot. Vielleicht sehen wir uns auch. Ein paar Kumpels von mir und ich fahren eventuell runter. Steht noch nicht ganz fest, aber mal schauen.
Okay, würde mich freuen. Ne? Okay, also, tschüss.
Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.